Schulen und die damit verbundene Kultur. Im Myoshinji, einer ummauerten Klosterstadt mit vielen Einzeltempeln, im westlich gelegenen Daitokuji und im Enryakuji, dem im Nordosten am Fuße des Hiei-Berges gelegenen Bezirks. Der Grundriss von Chang'an basiert auf dem System der chinesischen Kosmologie. Dieses System auf die religiöse Ebene übertragen, ergibt ein Mandala, ein mystisches Diagramm, ein Symbol der äußeren kosmischen und inneren geistigen Ordnung. So sind Chang'an und Kyoto Mandala-Städte. Kyoto ist eine Stadt der religiösen Inspiration, deren Elemente wie bei einer um ein Zentrum angeordneten Weltkarte universelle Bedeutung haben. Die Klöster führten untereinander sogar Kriege um die Vorherrschaft. Zwischen dem 11. und 15. Jahrhundert war die Armee des Enryakuji einer der mächtigsten Japans. Der Kaiser Shirakawa, der von 1056 bis 1129 regierte, sagte: Drei Dinge kann ich mir nicht unterwerfen. Das Wasser des Kamo-Flusses, den Ausgang des Sugoloku-Spiels und die Bonzen, die Mönche vom Berg. Lange Zeit kontrollierte das Enryakuji-Kloster die religiösen und politischen Angelegenheiten der Hauptstadt. Die buddhistische Priesterschaft beherrschte also Kyoto. Ihre Klöster rund um die Stadt wuchsen zu mächtigen Institutionen, die sich nicht von der Stadt aus kontrollieren ließen. Ein Garten am Rand der Stadt Kyoto. Sehr früh am Morgen oder am Abend muss man hinausfahren, um ihn in seiner unvergleichlichen, konzentrierten Stille zu erleben. Der Ryōan-ji ist in solchen Augenblicken zum Weltmittelpunkt geworden. Er ist ein Ort, an dem das Heilige, der Einbruch der Transzendenz unmittelbar zu spüren sind. Ein Weltmittelpunkt, in dem kosmische Kräfte sich konzentrieren. Ein Garten, der höchste Einfachheit mit nicht mehr zu übertreffender Vollkommenheit verbindet. Ein Rechteck, eine Fläche von der Größe eines Tennisplatzes, begrenzt von einer niedrigen, ziegelgedeckten Mauer im Süden und Westen. Auf der Fläche Kies, in die Fläche gesetzt Steine, 15 Steine. Keine Bäume, keine Pflanzen wachsen in diesem Rechteck. Die Zusammenstellung der Steine, die Proportionen sind es, die gefangen nehmen. Eine nicht entschlüsselbare Ordnung. Eine Ordnung, die so künstlich wie natürlich ist, die gewachsen scheint und doch das Ergebnis eines langen Nachdenkens des Gartenkünstlers ist. Die Steine sind von links nach rechts in fünf Gruppen nach dem Schema 5, 2, 3.
Etwas Licht wieder und in der Zwischenzeit können wir schon einmal anfangen mit dem Austauschen. Ihr habt sicherlich gemerkt, dass diese Art des Buddhismus sich wesentlich von der unterscheidet, die wir vorher in Thailand kennengelernt haben. Hier spielen andere Dinge eine Rolle. Was ist euch aufgefallen? Was ist besonders für diese Art des Buddhismus in Japan? Ja, die Klöster spielen eine unmittelbar wichtige Rolle. Das ist allerdings in den meisten buddhistischen Ländern der Fall. Dass die eigentliche Religiosität findet im Kloster statt. Wir haben ja gesehen, das gibt es im Hinduismus viel weniger. Im Hinduismus gibt es Tempel, da sind auch Priester, aber es gibt keine Klostergemeinschaften in dem Sinne. Diejenigen, die Heilige sind, reisen als Gurus durch die Gegend und bleiben dort auch irgendwo. Also im Wald, geht jetzt, glaube ich, von selbst auch raus, ja. Okay, ja, ein Punkt, Kloster. Was noch? Ja. Das ist eine besondere Form des sogenannten Zen-Buddhismus, was wird ja häufiger auch genannt, dass eben der Zen-Buddhismus in Japan weit verbreitet ist und auch in den meisten westlichen Ländern. Und da geht es darum, einfache Dinge zu tun und in denen die Erleuchtung zu finden. Das heißt, ich tue zum Beispiel das Haken von dem diesem Steingarten. Das hing nicht damit zusammen, damit die schön ordentlich sind, sondern das, was ich tue, tue ich, um dadurch die Erleuchtung zu finden. Ich gehe ganz auf in dem, was ich tue. Also wir haben ja draußen auch hier Steine, die werden uns nicht so konzentriert gehakt auf den Wegen, weil das ist eine Meditation, das zu tun. Und so gibt es auch andere alltägliche Dinge, die als Meditation getan werden, nicht um es zu tun, sondern um darin einen Teil dieses Universums zu finden und darin aufzugehen. Und das gibt es sowohl beim Steinhaken, wir haben hier gesehen, das gibt es auch an anderen Punkten, wie beim Bodenputzen, das ist auch, im Bodenputzen die Erleuchtung zu finden, indem ich ganz aufgehe in dem, was ich tue. Besonders typisch für Japan und auch für den Zen-Buddhismus ist dann beispielsweise die Teezeremonie. Kennen die Ostfriesen ja auch, aber die Ostfriesen machen das weniger aus meditativen Gründen, denke ich zumindest, sondern hier merken wir, es kommt ganz genau darauf an, also die Teezeremonie, es geht gar nicht darum, den Tee zu trinken, sondern wie er zubereitet wird, jede Einzelheit, wie er eingenommen wird, wie man trinkt, das ist alles eine Meditationshandlung. Und deshalb ist das auch genau festgelegt, davon wird nicht abgewichen. Es kommt auch nicht darauf an, ob der schmeckt, ob du etwas mehr Zucker nimmst oder etwas mehr Milch, das ist gar nicht das Entscheidende, ist vollkommen uninteressant sogar dabei, sondern wie du die Tasse eben aufnimmst und dass du da meditierst und das auch mit der richtigen langsamen Bewegung oder nur ein kleines Schlückchen, nicht, dass du da dich den Durst löscht oder so. Oder eine andere Meditationsform ist die der Kalligrafie. Auch ihr seht ja die Zeichnungen, es kommt nicht darauf an, dass es schön ist. Die Kalligrafie selbst, indem ich etwas male, Symbole male, das ist, es gibt Leute, die haben ihr Leben lang nur den Fujiyama gemalt. Also so ein sehr heiliger Berg in der Nähe von Tokio. Das ist eben die Vollkommenheit. Und nur mit möglichst ein, zwei Strichen, so den zu malen und darin ganz sich zu verwirklichen. Also Kalligrafie. Es gibt dann auch die Kunst des Bogenschießens. Es geht nicht darum, nun das als Sport zu machen, das ist dann ein westliches Missverständnis, sondern ganz eins zu werden mit dem Bogen, mit dem, was ich tue, so wie ich mit dem Tee eins werde. Das heißt, ich werde eins und spanne den Bogen und das mache ich jetzt ganz bewusst meditativ und dann geht der weg und es kommt gar nicht darauf an, dass ich jetzt das Ziel anvisiere. Es wird gesagt, im Idealfall, und einige zen-buddhistische Meister sollen das geschafft haben, die schießen mit verbundenen Augen und treffen genau das Ziel. Warum? Weil sie mit dem Pfeil eins werden und sie steuern die ihn durch ihre geistige Kraft direkt ins Ziel. Darum geht es. Also das ist häufig ein Missverständnis, genauso wie manche asiatischen Sportarten, da denkt man, das ist zur Körperertüchtigung, hat mit Körperertüchtigung gar nichts zu tun. Es ist meditative Praxis, um eins mit dem Universum zu werden. Genauso auch das Bogenschießen. Es gibt im Zen-Buddhismus dann allerdings auch, das erwähne ich jetzt nur am Rande, auch eine Art Schwertmeditation. Eben da wurde mit dem Schwert, wurden Übungen gemacht, nicht? Das ist dann Schwertmeditation. Es wurde dann aber von den Samurai beispielsweise auch und auch den Priestern angewandt, wie wir ja gehört haben, auch um blutige Kriege zu führen. Allerdings hat dann wurde ja gesagt, können wir auch zu Recht fragen, ja, was ist denn jetzt mit Buddha? Buddha sagt doch, ihr sollt friedlich sein. Ihr dürft keinem Menschen das Leben nehmen. Das sagt dann der buddhistische, zen-buddhistische Mönch dazu, sagt dann, ja, das tue ich auch nicht, das tut der Schwert. Das Schwert nimmt das Leben, ich nicht. Ja. Ja, das ist doch ganz logisch dabei. Ja. Also von daher, also wir sehen einfache Handlungen, in denen du ganz aufgehst. Und wir könnten auch neue entwickeln, meinetwegen Rasenmähen. Nicht? In manchen Vorstädten hat man ja den Eindruck, dass das Rasenmähen auch fast zu einer meditativen Praxis werden kann. Nicht? Ich weiß ja, ich hoffe, ich greife jetzt niemanden an. Ich weiß ja nicht, wie ihr mit eurem Rasen umgeht. Nicht? Aber ja gut, nein, ich gehe auch nicht mehr darauf ein. Das ist jetzt natürlich, das wäre ja nicht so gut. Aber man könnte es fast auch dazu entwickeln. Nicht? Also jetzt ganz meditativ mit der Gartenschere oder mit dem Rasenmäher darüber zu gehen. Und ich meine, auch das wäre eine Möglichkeit, die sich bietet, um darin aufzugehen. Weil es kommt gar nicht darauf an, was du machst, sondern es kommt darauf an, wie du es machst und dass du eins wirst mit deiner Tätigkeit. Das ist das Entscheidende dafür. Insofern, das merken wir auch ganz besonders beim Zen-Buddhismus, der ist nicht logisch aufgebaut. Besonders bekannt sind die sogenannten Koans. Ein Koan ist auch ein Weg, den du zur Erleuchtung gehen kannst. Ein Koan ist ein Rätselspruch. Typisch, es gibt da seitenweise davon, ich habe jetzt kein Buch mit, wo dann welche drinstehen, wäre interessant, fehlt uns die Zeit dazu, ich erzähle euch so ein paar von denen. Die sind meistens so aufgebaut, ein Schüler kommt zu seinem Meister und fragt ihn, meistens fragt er ihn, was ist beispielsweise das Nirvana? Wie erlange ich die Erleuchtung? Ja, wichtige Fragen, nicht? Können wir nur sagen. Und die stellt ihr mir auch. Also seid froh, dass ich jetzt nicht ein buddhistischer Meister bin. Ich würde euch dann ganz anders antworten. Beispielsweise wie folgt. Also ein Schüler kommt zu seinem Meister und der fragt ihn, was ist das Nirvana? Der Meister schaut ihn an und gibt ihm eine Ohrfeige. Das war's. Der Schüler lächelt freundlich an und geht wieder weg. Nach einer Woche fragt er wieder, auf die andere Seite eine Ohrfeige. Dann am nächsten Woche kommt er zu dem Meister, lächelt ihm an und gibt ihm eine Ohrfeige dem Meister. Und der lächelt zurück und jetzt ist alles klar. Es brauchen keine Worte mehr gewechselt zu werden. Zum Beispiel so läuft das. Oder der fragt der Schüler den Meister, wie kann ich die Erleuchtung erreichen? Dann nimmt er eine Vase, lässt die auf den Boden fallen, die zersplittert. Das war's, der geht jetzt nach Hause, muss darüber nachdenken. Solche Sachen. Also auch unlogisch, es hat gar nichts mit Vernunft zu tun. Du kannst darüber nachdenken, solange du willst. Denn der Ziel der Rätselsprüche ist ja gerade, den Verstand auszuschalten, die Absurdität zu zeigen, den Verstand ad absurdum zu führen, um zu sehen, ich muss mich auflösen und so, und der Verstand löst sich auf. Oder eine andere Sache, könnt ihr auch darüber nachdenken, könnt ihr mir dann morgen die Lösung mitteilen. Dann fragt der, dann sagt der Meister zu seinem Schüler und sagt dann, was hörst du, wenn zwei Hände klatschen? Was hörst du dann? Ja, kann man jetzt beschreiben, nicht, irgendwie. Dann sagt er, was hörst du, wenn eine Hand klatscht? Jetzt bitte, jetzt beschreib das. Dann weißt du, wie ist die Erleuchtung. Ja, jetzt musst du darüber nachdenken. Und diese Sprüche sind eigentlich nicht dazu da, eine Lösung zu finden, nicht, dass wir das westlich verstehen, sondern die sind dazu da, dass du denkst und denkst und denkst und dass du dich dann aufhängst. Also ich meine nicht wörtlich, ich dachte jetzt mehr an Computer. Computer sagt man ja auch, nicht, wenn der jetzt irgendwo immer in derselben Schlaufe ist und nicht mehr rauskommt und du kannst mit der Maus da herumfahren und es passiert einfach nichts mehr, dann hat er sich aufgehängt irgendwo im Programm. Und so sollst du das im Verstand auch. Der Verstand wird ad absurdum geführt. Du denkst nach und immer nach und nach und nach und nach und irgendwann dann ist weg, nicht? Dann ist der Verstand weg und dann kannst du die Erleuchtung erfahren. Die kann man nicht beschreiben, die kann man nicht in Worte fassen. Weder die Erleuchtung noch das Nirvana. Das ist natürlich klug eigentlich für eine Religion, dann kannst du auch nicht mehr argumentieren. Kannst du auch nicht widerlegen intellektuell, weil man kann es ja nicht in Worte fassen. Wie willst du etwas widerlegen, was der andere gar nicht erst beschreiben kann? Ich hatte auch einen meiner Professoren gefragt, Ungläubigen, während meines Studiums der Religionswissenschaft, wie denn nun die Erleuchtung sei. Er sagte nämlich, er hätte mal die Erleuchtung erlebt. Da sagt er, das kann er nicht sagen. Ja, das ist natürlich speziell, nicht? Also hier eine Beschreibung. Das Nirvana in einem Buch, was den Buddhismus beschreibt. Über das Nirvana als Ziel der buddhistischen Praxis hat Buddha vergleichsweise wenig gesagt. Der Begriff beschreibt ein Erlöschen einer Flamme in Ermangelung von Brennstoffen. Dem Kreislauf, in dem das Rad des Leidens durch Verlangen gespeist wird, kann nur entrinnen, wer alle Begierden ein Ende setzt und eine leidenschaftslose Existenz ohne karmische, also vom Karma bestimmte Konsequenz erreicht. Das bedeutet beispielsweise im Ahant, einer Schrift in Pali. Also Pali ist die heilige Schrift der Buddhisten. Hinduisten war ja Sanskrit, hier ist es Pali. Kein Leiden für den, der frei ist von Sorgen, frei von den Fesseln des Lebens, frei von all seinem Tun. Er hat das Ende dieser Straße erreicht. Wie ein Vogel, der unsichtbar im Himmel fliegt, lebt er ohne Besitztümer. Wissen ist seine Speise, Freiheit seine Welt. Während andere sich fragen, fand er zur Freiheit. Friedvoll sein Denken, friedvoll sein Reden, friedvoll sein Tun, ruhig sein Geist. Was geschieht, wenn der Mensch stirbt? Man tritt in einen todeslosen, friedvollen, unveränderlichen Zustand ein, der sich nicht beschreiben lässt. Individualität verschwindet und man gelangt in das Reich der ultimativen Wahrheit, über das Buddha sich ausschwieg. Warum? Einmal griff er eine Handvoll Blätter vom Waldboden und fragte seine Jünger, was zahlreicher sei, die Blätter in seiner Hand oder die im Wald. Als sie antworteten, sehr wenige in eurer Hand, sehr viele in dem Hain, sagt er zu ihnen, so ist es. Wisst also, Freunde, das ist jetzt ein Zitat wieder, der Dinge, die ich weiß und nicht offenbart habe, sind mehr als die Wahrheiten, die ich weiß und offenbart habe. Und warum habe ich sie nicht preisgegeben? Darum, Freunde, weil sie keinen Nutzen bringen, weil sie der Heiligkeit nicht dienen, weil sie nicht den von Abscheu zu Einheit und Frieden führen, weil sie nicht vom Wissen zu Weisheit und Nirvana führen. Also er sagt, also die paar Blätter, die er in der Hand hat, das ist das, was er geoffenbart hat. Und die Blätter im ganzen Wald, das ist eben das eigentliche Nirvana. Ja, jetzt habe ich euch eine Beschreibung von Nirvana vorgelesen. Wisst ihr, was Nirvana ist? Also wahrscheinlich seid ihr noch nicht weit genug dabei, nicht? Wir können ja gerade mal eine Übung machen. Hier kommt mal jemand nach vorne, so mal eben, ja, damit ihr darüber nachdenken könnt. ihr wisst, also ihr merkt dabei, es gibt keine Antwort. Buddha gibt die auch nicht. Was natürlich manche Menschen gerade jetzt bei uns im Westen fasziniert. Es ist ungreifbar. Gerade da, wo die Naturwissenschaft alles erklärt, hier ist etwas, das ist unheimlich, das ist nur erfahrbar, erahnbar, das ist nicht intellektuell, anti-intellektuell, postmodern, nicht? Das passt da alles rein. Und wir fragen uns jetzt, wie ist es zu all dem gekommen? Und jetzt erzähle ich euch kurz einmal die Geschichte des Buddhismus. Also wir sind etwa im Jahr 500 bis 600 vor Christus in einer indischen Provinzstadt, das ist ein Maharaja, der einen Sohn hat, namens Siddhartha. Und dieser Siddhartha ist Prinz und ihm geht es glücklich und gut. Er heiratet sogar eines Tages und sein Vater will ihn nicht das Unglück der Welt sehen lassen. Und Siddhartha will eines Tages eine Ausfahrt machen. Man spricht in diesem Zusammenhang von den vier Ausfahrten des Siddhartha. Übrigens, wem das auffällt, wer Hermann Hesse einmal gelesen hat, da gibt es ja auch Siddhartha, nicht? Ein Roman von ihm, weil Hermann Hesse ein begeisterter Buddhist gewesen war. Übrigens auch wie Schopenhauer, nicht? Oder wie Goethe in seinem westöstlichen Divan oder so. Also das sind Einflüsse der deutschen Geistesgeschichte schon lange in der Vergangenheit, die da ihre Rolle gespielt haben. Auch der Gründer der Homöopathie, Hahnemann, hat in zahlreichen seiner Werke sich auf den Buddhismus gestützt, sagt er auch offen, ganz offen bekennt er das. Das am Rande hierbei nur. Also, jetzt ist die erste Ausfahrt. Der Vater hat natürlich, um seinen Sohn nichts Negatives begegnen zu lassen, damit er glücklich und zufrieden ist, alles ausgeräumt, was da irgendwie nur Probleme machen könnte. Und jetzt ist er schon fast mit seiner Ausfahrt vorbei und da sieht er am Straßenrand einen Kranken sitzen. Der stöhnt, oh, tut mir weh und so. Siddhartha hat sowas noch nie gesehen. Der steigt aus und schaut sich den an und der Mann leidet, irgendwie schlecht. Und jetzt fragt er seinen Haushofmeister, was ist das? Das ist ein kranker Mensch. Ja, und dann erklärt er die Krankheit und dann sagt er, kann mir das auch passieren? Ja, das kann auch passieren. Manchmal werden Menschen krank und naja, das ist halt schlimm, nicht? Und dann geht er nach Hause, ist vollkommen depressiv, schließt sich erstmal ein und, oh, es gibt Krankheit im Leben, das ist schlimm. Und vollkommen, nach ein paar Wochen kommt er darüber hinweg, die zweite Ausfahrt steht an. Wieder, sein Vater reinigt alle Kranken kommen natürlich weg, keiner ist mehr da. Wieder, während seiner Ausfahrt, plötzlich sieht er da einen alten Menschen mit Falten, Zähne ausgefallen, Haare ausgefallen, wieder staunt er, was ist denn das? Ja, ein alter Mensch. Kann mir das auch passieren? Das ist der Weg der Menschen, irgendwann wirst auch du so sein. Nein, das kann ja nicht sein. Und er geht wieder nach Hause, vollkommen schlimm, das Leben ist fürchterlich, denn man kann ja alt werden, man kann krank werden, man kann alt werden, also schlimm, nicht? Und jetzt, naja, wieder erholt er sich nach ein paar Tagen, er macht wieder eine Ausfahrt. Und wieder begegnet ihm jemand und obwohl der Vater sich vorgesehen hat, liegt da plötzlich ein Toter am Rand. Der geht hin, schüttelt den, der bewegt sich nicht mehr, wieder fragt er, was ist mit dem? Der ist tot, kann es mir auch passieren? Ja, du wirst auch einmal sterben und so und vollkommen frustriert. Da könnte man sagen, also er muss in die Psychiatrie, nicht fast, aber so. Jedenfalls, er reitet dann doch mal wieder aus und jetzt, na, was kann ihm noch begegnen? Gute Idee. Naja, jetzt muss natürlich eine Bitte. Eine Frau, ja. Noch schrecklicher, ne? Ja. Nein, also, jetzt kommt sozusagen die positive Lösung der ganzen Sache. Jetzt kommt nämlich die Lösung davon, er begeht einen Mönch. Und dann, der sieht ganz friedvoll und glücklich aus. Da geht er zu ihm, ja Mönch, weißt du nicht, dass es Krankheit gibt? Weißt du nicht, dass es Alter gibt? Weißt du nicht, dass es Tod gibt? Und der sagt er eben zu sagen, nein, nicht ganz so, aber er ist eben ganz friedlich und er sagt, ja, das macht alles nichts, ich habe Abstand von der Welt gewonnen, ich habe Friede in mir selbst. Buddha vollkommen begeistert davon, fährt jetzt zurück und er zieht in die Hauslosigkeit. Er verlässt seine Frau, die auch schon Kind hat, verlässt er, sein Reichtum verlässt, er zieht in die Einöde zu den damals hinduistischen Mönchen, er lebt ja in Indien. Dann geht er von dem einen zum anderen und er ist extremer als alle. Die einen bieten ihn an und sagen, du musst Askese machen, du musst fasten. Dann wirst du das wahre Nirvana und die Glückseligkeit erreichen. Er fastet so lange, bis man schließlich von vorne seine Wirbelsäule sehen kann. Geht das? Nächtlich, also man, dann müssten alle Organe auch weg sein, damit man sehen kann. Aber zumindest so sagt das die Mythologie. Aber wie gesagt, das ist historisch, das ist ja nicht so wichtig. Aber er fastet also so lange. Danach gibt er das wieder auf und die meisten Buddha-Statuen sind dann ja auch etwas fülliger. Nicht? Da merkt er also, das Essen allein, also das Fasten ist nicht alleine genug. Dann eben die anderen, die meditieren. Er meditiert noch stärker als die anderen. Alles probiert er aus und er merkt, die ganzen Gurus, die packen das nicht. Also, was macht er? Jetzt meditiert er alleine. Er braucht keinen Guru mehr, hat die ganze Weisheit dieser Welt intus. Und es werden auch noch zahlreiche Sachen der Buddhaschaft schon in seiner Kindheit erzählt, was da Wunderbares passiert ist. Beispielsweise, als er zur Schule geschickt werden soll, dann schon am ersten Schultag, dann kommt sein Lehrer und der will ihm ein bisschen beibringen und dann überflügelt er den natürlich. Er spricht 20 Sprachen schon, die er nie gelernt hat. Es kommt ein Wettbewerb, alle Professoren der Universität sollen gegen ihn antreten und natürlich siegt er gegen sie. Er ist auch wahnsinnig stark, stärker als Superman und so, nicht? Also eines Tages liegt da ein verwesender Elefant mitten in der Stadt und die Leute wissen nicht, was sie tun sollen. Er stinkt da schon. Was macht Buddha? Buddha nimmt ihn am Rüssel und wirft ihn über die Stadtmauer herüber. Also er ist stark, er ist intelligent, er ist wunderbar einfach, nicht? Aber trotzdem ja noch nicht erleuchtet. Also das nur am Rande. Also ist ein besonderer Mensch hier. Ich meine, dass das einfach schon allein physikalisch vollkommen unmöglich ist und dass das natürlich alles wahnsinnig übertrieben ist und dass das auch alles viel, viel später ist aufgeschrieben worden, ist nicht von Zeitgenossen. Das ist hier nur am Rande zu bemerken, nicht damit wir da falsche Zusammenhänge versuchen zu erschließen. Jedenfalls ist es dann so, er sitzt unter dem Bodhi-Baum, eine besondere Art von Baum in Indien und da meditiert er. Und jetzt kommen, wir haben hier gehabt, die 4 Ausfahrten, jetzt kommen die 3 Nachtwachen. Er dreimal die ganze Nacht durch meditiert er, nachdem er schon jahrelang meditiert hat. Und in der ersten Nachtwache erkennt er, dass der Mensch wiedergeboren wird. Ist ja noch nicht so was Besonderes. Das wissen die anderen Inder ja auch. Aber jetzt was Besonderes, was nämlich nicht alle Inder können, er erinnert sich an seine letzten Wiedergeburten und erkennt auch sein Karma. Das ist etwas, was auch die meisten Buddhisten nicht erkennen, aber er erkennt das. Er ist ein besonderer Mensch. Und in der dritten Nachtwache erkennt er die 4, die 4 geistlichen Gesetze, nicht, aber nicht die 4 geistlichen Gesetze, die 4 edlen Wahrheiten. Die 4 edlen Wahrheiten erkennt er da. Also, 4 Ausfahrten, 3 Nachtwachen, 4 edle Wahrheiten. Und die 4 edlen Wahrheiten sind die Grundlage des buddhistischen Glaubensbekenntnisses, könnten wir sagen. Darin spiegelt sich alles wieder. Und diese vier edlen Wahrheiten erkennt er durch übernatürliche Einsicht, durch Meditation, dass er in das Jenseits sozusagen abtaucht und dadurch die Buddhaschaft erreicht. Denn Siddhartha wird erst nachher zum Buddha. Siddhartha Gautama Buddha, sein vollständiger Name, meistens kennen wir ihn unter dem Namen Buddha, aber eigentlich hieß er Siddhartha, so nach der Überlieferung. Und jeder kann selbst auch Buddha werden von uns, wenn er nämlich die Buddhaschaft erlangt, wenn er dieselbe Erleuchtung erlangt, wie Buddha sie getan hat. Nachdem Buddha seine wunderbare Erkenntnis gehabt hat, hätte er eigentlich ins Nirvana abtauchen können. Aber, so die Überlieferung, durch seine unendliche Liebe zu den Menschen hat er seine Buddhaschaft noch etwas verzögert, ist noch ein paar Jahre auf der Erde geblieben, um seine Jünger zu lehren, zumindest ihnen so ein paar Handvoll Blätter, wird ja gesagt, so ein paar Weisheitsbrocken zu überlassen, damit die auf ihrem Weg der Buddhaschaft schneller vorankommen können. Und dann stirbt er schließlich mit so knapp 90 Jahren, man weiß nicht genau woran. Er verstirbt dann, nachdem er einen Mönchsorden gegründet hat, viele Predigten hat, einige Sachen geschrieben hat. Und aber wie gesagt, wir sind noch bei den 3 Nachtwachen. Die dritte Nachtwache, also die vier edlen Wahrheiten. Erste Wahrheit ist, dass alles ist Leiden. Das ist die Grundlage. Alles ist Leiden. Das ist die Grundlage des Buddhismus. Alles ist Leiden. Was sagt ihr dazu? Ja, du machst jetzt einen Prediger und so, zum Beispiel, ja. Alles ist eitel und haschen nach Wind, zum Beispiel. Ja. Ja, so ein Stückchen schon, wobei ich glaube nicht in dieser Extremität, denn ich stimme diesem Satz nicht ganz zu. Warum ist denn, ich meine nicht warum, das kommt ja nachher, ist die zweite Wahrheit, aber ist das so, erleben wir das so? Ist alles Leid in unserem Leben? Ist ja erstmal pessimistisch, nicht? Ich meine, deshalb Schopenhauer, wenn ihr ihn lest, Schopenhauer war ein total pessimistischer Philosoph, das hängt vom Buddhismus zusammen. Alles ist negativ, alles ist die Welt als Wille und Vorstellung und so etwas, nicht? Also ziemlich also pessimistisch. Alles ist Leiden. Ist das so? Was meinst du? Ja, sag doch mal, wie ist es so in eurem Leben hier? Ja. Ich meine, lasst euch jetzt nicht gleich vom Buddha beeindrucken, nicht? Aber Buddha sagt, alles ist Leiden. Ich meine, jetzt bin ich mal Buddhist. Jetzt sagt mir mal, was ist denn nicht Leiden? Eis essen. Dann sage ich dir, Eis essen ist Leiden. Warum? Erstmal sagst du vielleicht, nachher mal eine schlanke Linie, also hier, ne? Oder dann plötzlich komme ich vorbei und du isst das Eis und ich neide dir das Eis und schaue dich an, mit der will ich nichts mehr zu tun haben, die gibt mir nichts von dem Eis ab, die isst Eis und ich habe keins. Leiden. Oder du hast das Eis aufgegessen, dann sagst du, ich möchte gerne noch eins haben und ich habe keins mehr. Leiden. Eis essen ist Leiden. Ja. Ja, Essen ist natürlich auch Leiden, ist ja wohl klar. Ja, gibt es noch was, was nicht Leiden ist? Bitte? Ja, Gesang ist doch auch Leiden. Ist doch ganz klar, spätestens wenn er vorbei ist, dann sehnst du dich nach der schönen Melodie zurück. Hast du es noch nie erlebt, dann bist du irgendwo und hörst eine Melodie und erinnerst dich sehnsuchtsvoll an die Zeit zurück, als du das gesungen oder gehört hast. Ist doch Leiden. Besser, du hättest sie nie gehört, wirst du nicht leiden. Oder die anderen, die nicht so gut singen können wie du, die hören dann zu und denken sich, ah, wie schön kann die singen, ah, wenn ich doch auch so singen könnte. Oder vielleicht streuen sie ja irgendwas in deinen Kaffee, damit du nicht anfängst zu krächzen, nicht? Leiden. Oder was ist, wenn du alt wirst? Wenn du alt wirst, dann denkst du, wie war es damals noch, als ich so schön in der Oper singen konnte und jetzt? Ne? Leiden, nur Leiden. Also glaubt mir, als Buddha, die ganze Welt ist Leiden. Also jetzt sind erstmal alle depressiv, nicht? Und die Ursache des Leidens, kann ich euch auch sagen, wisst ihr sie? Die Ursache des Leidens ist das Begehren. Ist so ganz klar. Wenn ich nämlich das Eis gar nicht erst begehren würde, dann hätte ich auch kein Leiden. Wenn ich nicht begehren würde, etwas zu essen, dann hätte ich auch kein Leiden. Also, das Leiden ist die Ursache allen Begehrs. Wenn ich auch nicht Gesundheit begehren würde, wenn ich sagen würde, krank sein, ist doch ganz egal, macht keine Rolle, dann würde ich auch nicht leiden an der Krankheit. Überhaupt sagt er, alles ist, also die Leute streben danach, möglichst viel Besitz zu haben. Ja, würden sie gar nicht erst die ganzen Sachen begehren, würden sie nicht den Stress bei der Arbeit haben, würden nicht immer danach leiden, der andere hat das und ich habe es nicht. Ich begehre einfach nicht mehr. Alles Leiden kommt durch das Begehren. Zweite Wahrheit, die Buddha erkannt hat durch seine Meditation. Dritte Wahrheit. Die erste Wahrheit, alles ist Leiden. Die zweite ist, die Ursache des Leidens ist das Begehren. Zweite Wahrheit. Das war schon die zweite. Die dritte Wahrheit ist, das Leiden ist überwindbar. Muss es ja sein. Nicht? Ich meine, sonst wäre das ja eine sehr frustrierende Religion. Und die vierte Wahrheit ist, die Überwindung des Leidens geschieht durch einen achtfachen Pfad. Ja. Ja. Also, jetzt möchte ich natürlich auch wissen, was der achtfache Pfad, nicht? Also, jetzt sage ich euch Punkt 1 bis 7 und Punkt 8 ist wieder, das Wesentliche ist der neunfache Lotus oder so, nicht? Nein, ganz so geht es nicht weiter. Also, der achtfache Pfad ist dann wirklich erstmal ein Punkt, der hier weitergeht. Also ich werde euch mal den achtfachen Pfad, werde ich euch gerade mal hier nennen. Und zwar, den kann ich euch jetzt nicht ganz in jedem Detail auswendig lernen. Ich werde auswendig sagen, ich werde ihn euch mal hier vorlesen, wenn ich den gerade finde. Also. Ja, okay. Also, der achtfache Pfad. Erstens. Ist das rechte Erkennen. Das bedeutet, alle Illusionen zu durchschauen. Zu durchschauen, dass die Welt noch vordergründig ist. Zu durchschauen, dass wir unterschiedliche Menschen sind. Denn zum Beispiel, ich leide ja nur, weil ich mich als Individuum wahrnehme und deshalb begehre ich, anders zu sein. Oder ich begehre zum Beispiel auch die Erlösung. Das ist auch schon falsch. Die Erleuchtung begehre ich auch schon falsch. Dann wirst du nie die Erleuchtung erlangen. Du musst erstmal sehen, dass das ganze Begehren ja verkehrt ist. Du musst einfach erkennen durch die Meditation, dass du schon lange erleuchtet bist. Dass du schon lange eins bist mit allem. Wenn du das begehrst und dem nachstrebst, als Mönch schon versagt. Wie gesagt, dann brauchst du ein paar Ohrfeigen, muss mal eine Vase zerschmettert werden, damit du siehst, das ist alles nichts. Nicht? Also, erstes rechte Erkenntnis. Ich muss die vier edlen Wahrheiten verstehen und auch begreifen. Ich muss sehen, alles ist Leiden, sonst werde ich da nie durchdringen. Zweitens, der rechte Entschluss. Buddha ermutigt dazu, unzulängliche Emotionen als Wurzeln des Denkens aufzudecken. Also Hunger, Eifersucht, Neid, das ist alles schlecht, das muss ich erkennen. Durchdringen und Nein dazu sagen. Das ist also der rechte Entschluss. Ich entscheide mich, ich will das nicht mehr. Das rechte Reden, der dritte Faktor. Unsere Neigung zu eitlem Geschwätz, zu Klatsch, zu harten Worten, zu Lügen, sollen wir aufgeben, weil es kommt ja alles gar nicht drauf an, was ich sage. Wenn ich lüge, will ich da irgendeinen Vorteil von haben. Also ich begehre irgendwas. Ich will Anerkennung haben. Warum willst du Anerkennung haben? Lass die Leute ruhig Schlechtes von dir denken. Warum redest du überhaupt Quatsch? Ich meine, Klatsch. Das kann ja manchmal dasselbe sein. Warum redest du das überhaupt? spielt doch alles gar keine Rolle. Warum redest du über andere? Du unterscheidest dich ja nur von anderen. Du bist ja eins mit dem anderen, über den du schlecht redest. Also schadest du dir selbst. Also rede nicht über den anderen schlecht. Also genau zu überlegen, am besten nichts mehr zu reden, so wie die Mönche das im Kloster weitgehend tun. Das rechte Handeln, der vierte Faktor, kein Leben zu zerstören, nicht stehlen, kein sexuelles Fehlverhalten, nicht lügen, keine Rauschmittel zu nehmen, auch keine Parteilichkeit und unter anderem wird dann auch festgelegt, in keinem großen Bett zu schlafen. Solche Sachen gehören auch mit dazu, zu den Regeln. Das hing einfach damit zusammen, großes Bett heißt Prunk, also auch da einfach zu sein. Dann das rechte Leben. Du musst den Lebenserwerb so zu gestalten, dass er nicht gegen die fünf Gebote verstößt. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, was die fünf Gebote sind. Die kommen später einmal dran. Das sind die fünf Mönchsgebote. Und dann gibt es nochmal fünf, die sind für die noch ernsteren Mönche. Die lasse ich hier mal unter den Tisch fallen. Also die fünf Gebote einzuhalten. Dann die rechte Anstrengung. Das ist der sechste Faktor. Das heißt die beständige Abkehr von den unzulänglichen Dingen der Gegenwart. Der siebte Faktor ist die rechte Achtsamkeit. Das heißt, ich muss alle Zeit meine Sinne schärfen auf das Dharma. Dharma ist das Ähnliche wie das Karma, ist ja auch sprachlich verwandt. Dharma, das heißt mein Lebensergehen, meine Lebenswirklichkeit, mein Lebensgesetz. Und dann ist der achte Faktor die rechte Sammlung. Das ist dann die Meditation. Er sagt dazu, ich muss meinen Geist beruhigen. Der Geist ist subtil, unsichtbar, trügerisch, erläuterte Buddha. Es bedarf einer einfallsreichen Methoden, um seinem rastlosen Natur zu erkennen und sie zu transzendieren. Ein gänzlich beruhigter Geist wird zu einem stillen Teich, in dem die wahre Natur aller Dinge sich deutlich spiegelt. Also hier, er sagt, der Geist ist unruhig, der will irgendwas wahrnehmen. Der sieht da, ach, das ist ja schön, da ist ein Vogel und der hört da was. Du musst den Geist abstellen, der ist unruhig, zack, du musst ihn zur Ruhe bringen. Da sollen keine Eindrücke mehr sein, wenn du ganz ruhig bist. Dann spiegelt sich darin die wahre Wirklichkeit, ohne dass du denkst. Du denkst gar nicht mehr. Also wenn du jetzt denkst, dass du durch intellektuelle Wahrnehmung die Wirklichkeit wahrnimmst, das geht gar nicht. Sondern indem du das Denken vollkommen ausschaltest, dann spiegelt sich das von selbst darin. Und du bist all eins, mit allem eins. Ihr merkt schon, das ist nicht so einfach, nicht? Das ist natürlich ein Unterschied zwischen dem Anspruch Buddhas und der Realität der Religion. Das ist ja durchaus etwas, was wir im christlichen Glauben auch kennen. Wenn ich die Machtpolitik der katholischen Kirche im Mittelalter anschaue, war die ja auch nicht ganz im Sinne Jesu. Also wir müssen schon deutlich einen Unterschied sehen. Genau. Zweiter Punkt, warum es mangelt, ist, ich möchte mal behaupten, für einen normalen Menschen ist das gar nicht erreichbar. Weil Gott uns so geschaffen hat, dass wir den Verstand gebrauchen, um die Welt wahrzunehmen, weil die Welt ja wirklich Realität ist und nicht nur Illusion. Weil ich ja wirklich nicht eins bin mit dem anderen. Und deshalb muss ich so lange kämpfen, dass ich das eigentlich erst erreichen kann, wenn ich schon tot bin. Oder ganz wenige, ganz verbohrte Leute, die wirklich nichts anderes tun, als den ganzen Tag zu meditieren. Deshalb hat Buddha zuerst auch man scheint unter den Hinayana und Mahayana. Hinayana oder auch Theravada-Buddhismus ist der Buddhismus, den Buddha gegründet hat. Und das ist eine reine Mönchsreligion. Also er geht davon aus, nur als Mönch kannst du die Erlösung erreichen. Das ist ja auch klar, wer erkannt. Wer so leben will, der kann ja gar nicht mehr im normalen Alltag leben. Ich meine, wie willst du was verkaufen? Denn da begehrst du ja Geld, das geht ja nicht. Kannst du nichts mehr verkaufen. Wie willst du jetzt überhaupt noch, meinetwegen deine Kinder erziehen? Begehrst du, dass sie dieses oder jenes tun sollen? Das geht ja auch nicht. Du musst sie einfach wieder gehen lassen. Aber es funktioniert ja alles nicht. Also deshalb, einer, der jetzt so leben will wie Buddha, der kann weder Politik machen, noch in der Wirtschaft sein, noch seinem Alltagsleben genügen. Das geht ja nicht. Du kannst nur meditieren, das still sitzen. Alle ganz friedlich. Nicht? Es würde auch da automatisch dahin führen, dass mit der ersten Generation die ganzen Buddhisten ausgestorben wären. Warum? Ja, weil sexuelles Begehren ist ja auch Begehren. Das ist auch wieder Leiden. Also, zack, vorbei. Ich meine, wäre ja, immer wenn ich jetzt etwas sehr flapsig dabei wäre, könnte ich ja sagen, wäre ja eine Lösung, nicht, für den Buddhismus. Aber mit der Zeit hat Buddha erkannt, so geht es ja auch nicht. Also was hat er gemacht? Er hat gesagt, naja gut, die Laien, die können an der Erleuchtung der Mönche mit teilhaben, indem sie die unterhalten, also denen spenden. Indem ich denen spende, Nahrungsmittel gebe und so, oder hier, wenn die an der Straße stehen und da ihr Geld oder ihr Nahrungsmittel haben wollen, dann habe ich Teil an deren guten, also in deren Meditation. Das war jetzt so eine Zwischenlösung. Aber das ist für die Laien ja irgendwie auch noch nicht befriedigend, oder? Ich meine, wärst du zufrieden, dass du jetzt ein kleines bisschen besser in deiner nächsten Meditation, in deiner nächsten Reinkarnation bist und nur der Mönch, der kann die Errettung bekommen? Und ein weiteres Problem ist, Frauen spielen bei ihm eine vollkommen untergeordnete Rolle. Frauen konnten auch nie ins Kloster gehen. Das hatte sich hinterher geändert unter den Nachfolgern. Oder einer der Nachfolger, einer seiner Lieblingsschüler, der hat dann schließlich gesagt, also Bruder, das geht doch nicht so, du musst doch den armen Frauen auch das ermöglichen. Und dann am Ende seines Lebens hat er gesagt, naja, so gut, die Frauen können auch ein Kloster gründen. Aber ursprünglich war das nicht vorgesehen. Aber dann haben sich die Leute übergedacht, so geht das ja nicht, für die Laien muss es auch einen Weg gehen. Und dann haben Nachfolger von Buddha, haben neben dem Hinayana-Buddhismus den Mahayana-Buddhismus entwickelt. Hinayana heißt das kleine Fahrzeug, Mahayana heißt das große Fahrzeug. Die meisten Buddhisten sind heute Mahayana-Buddhisten. Ist ja auch klar, weil die meisten keine Mönche sind. Und im Mahayana-Buddhismus sieht das wieder ganz anders aus. Im Hinayana-Buddhismus gibt es eigentlich auch keinen Gott. Buddha will sich auch nicht verehren lassen, weil er sagt, jeder wird zum Buddha. Ich bin kein Gott. Ich bin so oft wiedergeboren worden, es gab schon so viele Buddhas auch vor mir und ihr werdet selbst zu Buddha. Es gibt keinen Gott, es gibt auch keinen Heiligen, es gibt niemanden zu verehren, es ist alles sehr abstrakt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, für einen einfachen Bauern irgendwo auf dem Land, der fragt sich, ja, was soll ich denn jetzt da tun? Kloster gehen kann ich nicht, alles Begehren drauf verzichten, was ist denn das, wie soll ich denn das machen? Alles ist Leiden, also ein bisschen blöd klingt das auch. Und keine Götter, ja, wen soll ich denn um Hilfe bitten für meine Ernte oder für meine Kinder oder meine Geburt? Das geht alles nicht. Also gibt es im Mahayana-Buddhismus wieder Götter. Zum Beispiel Buddha-Statuen, die angebetet werden, die man um Hilfe bittet und die einem helfen, bei der Erlösung voranzukommen. Deshalb, man bringt Opfer, man betet zu denen, man hat rituelle Gebete, man hat plötzlich wieder Tempel. All das, was Buddha alles abgeschaffen hat, wird wieder eingeführt. Und es führt dann auch in einer besonderen Form des Mahayana-Buddhismus, führt es nämlich dazu, dass Bodhisattvas eingeführt werden. Das sind Buddhas der Vergangenheit, die irgendwann mal gelebt haben, man weiß nicht ganz genau wann, die haben so viel überschüssige gute Werke, dass wenn ich die verehre, dann helfen die mir, im nächsten Leben Buddha zu werden, selbst wenn ich nicht ganz so vollkommen bin.
Aber jetzt kommt ja doch das nächste Leben.
Das nennt sich auch Amida-Buddhismus. Ja, jetzt kommt das nächste Leben und im nächsten Leben bin ich schon auf einer höheren Stufe, weil der Buddha bzw. die Bodhisattvas mir dabei geholfen haben. So wie Buddha, der ja darauf verzichtet hat, sofort im Nirvana abzuschwirren und noch ein paar Jahre auf der Erde zu sein, so gibt es auch andere fromme Buddhas, die geben einen Teil ihrer guten Erkenntnis weg und helfen mir dabei, der Erleuchtung ein Stückchen näher zu kommen. Na, das bekomme ich erst nach vielen Meditationen, vielen Wiedergeburten, weil Reinkarnation gibt es auch im Buddhismus. Ja, ganz genau. Nur es gibt keine Kasten, in denen ich aufsteige nach und nach. Das gibt es nicht. Aber ich steige auch nach und nach auf, aber der Mönch, der hat die Möglichkeit, also weil ja bei Buddha gibt es eigentlich keine Götter, nicht? Die sind ja ausgeklammert, die werden erst später wieder eingeführt. Deshalb, der Mönch kann den direkten Sprung ins Nirvana schaffen, er muss nicht erst als Gott wiedergeboren werden. Und deshalb, mein Ziel als normaler Mensch wäre, in meinem nächsten Leben vielleicht als Mönch wiedergeboren zu werden und dann den Sprung ins Nirvana zu schaffen. Das wäre das Ziel. Und damit sind wir um 6 Uhr. Und wenn wir die Küche nicht ärgern wollen, ja. Jetzt haben wir die Grundzüge des Buddhismus gehört. Hier habe ich auch noch ein paar Bücher, die ihr reinkommen gehen könnt. Hier ein sehr schönes buntes, wenn ihr sowas mögt, mit vielen schönen Bildern drin. Hier ein weniger buntes, aber auch ganz aktuell. Also wer den Bogen beherrscht, hier geht es eben auch darum, Bogenschießen, nicht? Als Art und Weise der Meditation. Hier der Mahayana-Buddhismus, also der am meisten vertretene, der Volksbuddhismus der breiten Bevölkerung, also nicht der Mönchsbuddhismus, ein Spezialwerk dazu. Und hier, das wurde von europäischen Esoterikern geschrieben, ein buddhistischer Katechismus. Die wollten die Buddhisten davon überzeugen, dass sie bessere Buddhisten werden und auch die Europäer. Hier sind dann also solche Sachen drin. Was ist Nirvana? Was müssen wir tun, um das Leiden zu beseitigen und so etwas? Also so eine Art Katechismus für Buddhisten. Wer da reinschauen will, kann das gerne tun. Die dritte Nachtwache ist, es gibt eine Überwindung des Leidens. Das ist die vierte. Die vierte ist, durch den achtfachen Pfad kann ich das Leiden überwinden. Die dritte ist erstmal nur die Erkenntnis, es ist möglich, das zu überwinden. Das ist schon genügend, die Erkenntnis. Ja. Ach so, die Nachtwachen, Entschuldigung. Nein, die dritte Nachtwache ist die Erkenntnis des vierfachen Pfades. Und die vier edlen Wahrheiten. Und die vier edlen Wahrheiten, da ist die dritte Wahrheit ist eben, man kann das überwinden. Also, erste Nachtwache, die Wiedergeburten. Zweite Nachtwache, die Art und Weise meiner Wiedergeburten und dass es eine Erleuchtung gibt. Und dritte Nachtwache ist, wie kann ich diese Erleuchtung erreichen, nämlich durch den vierfachen Pfad, den edlen Pfad. Vielleicht müssen wir eine Runde meditieren. Ja, aber gut. Dann würde ich sagen, wir treffen uns hier wieder, wenn ihr das wollt, um 8 Uhr. Falls euch noch Fragen auftauchen bis dahin, könnt ihr die gerne nennen und dann versuchen wir darüber zu sprechen. Und dann kommt heute der Islam dran, heute Abend.